aber ich habe gerade gehört, dass manche uns auch nicht kennen. Das ist gut. Das zeigt ja, dass immer wieder neue Leute kommen. Und für die, die sich wundern, wer da jetzt hier vorne steht, ganz kurz, Silvia und Heinfried Wiehe. Wir sind vor ganz, 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 ganz langer Zeit hier in der Gemeinde im Jugendkreis gewesen, als wir noch jung und hübsch waren, unten im Keller. Und dann hat diese Gemeinde uns in den Missionsdienst nach Asien ausgesandt. 1997 war das, im letzten Jahrtausend. Und dann waren wir 25 Jahre jetzt in Asien unterwegs, waren zwischendurch immer wieder hier, auch gerne, sehr gerne. Und sind jetzt seit Anfang diesen Jahres auf unabsehbare Zeit im Augenblick oder fürs Erste auf jeden Fall in Deutschland, weil Silvias Mutter uns hier braucht. Und wer mehr wissen will, im Januar werden wir hier nochmal von unserer Arbeit berichten in Asien. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Es wird Mitte Januar irgendwann an einem Sonntag nach einem normalen Gottesdienst, nach einer Predigt von jemand anders sein. Und dann werden wir hier anschließend hier einen Bericht machen.
Termin gebe ich noch Bescheid auf der
Gemeinde. Genau, Termin wird dann bekannt gegeben. Wer von euch hat schon mal von der Rahmedetalbrücke gehört? Natürlich jetzt die Sauerländer vor. Genau. Aber trotzdem weniger, als ich erwartet hätte. Bis vor einem Jahr hätten sich wahrscheinlich die paar noch nicht mal gemeldet. Die Rahmedetalbrücke war wahrscheinlich selbst alten Sauerländern nicht wirklich bekannt, die A45 immer rauf und runter fahren, weil man nimmt diese Brücken ja selbstverständlich irgendwie. Man rauscht da einfach drüber. Und allein auf der A45 gibt es 60 Brücken, habe ich jetzt gelesen. Und da merkt man sich nicht jeden Namen von jeder kleinen Brücke, die da irgendwie ist. Aber dann kam der 2. Dezember 2021, der schicksalsträchtige Tag, der alles veränderte. An der Brücke bei Lüdenscheid sind Schäden festgestellt worden, die so schlimm waren, dass von einem Tag auf den anderen die Brücke komplett gesperrt wurde. Bei anderen Brücken, hier Leverkusen oder so, dann haben sie es wenigstens ein bisschen reduziert, dass nur noch bestimmte Gewichtsklassen drüber durften. Nein, da durfte noch nicht mal mehr ein Fahrrad drüber. Na, durften sie auch sonst nicht. Aber also die Brücke war so marode, dass sie die komplett gesperrt haben. Und seitdem ist die ganze Region um Lüdenscheid rum wie gelähmt. Ja, also der ganze Verkehr, der wird entweder weiträumig um Köln und ums Ruhrgebiet rumgeleitet oder der wälzt sich jetzt also sehr mühsam durch die Umleitungsstraßen. Lüdenscheid ist eine Katastrophe im Augenblick und das ganze Umfeld. Ein Jahr später steht die Brücke immer noch. Sie ist noch nicht mal gesprengt, geschweige denn neu gebaut. Also das wird wahrscheinlich noch 4-5 Jahre dauern, bis die Brücke neu ist. Und da merkt man einfach wieder, wie wichtig gute Verbindungen sind, wie wichtig gute Straßenverbindungen sind. Und wir in Deutschland nehmen das gerne so selbstverständlich. Wenn man in anderen Regionen der Welt unterwegs war, dann weiß man, dass das nicht immer so ist und dass man manchmal für kurze Strecken relativ lange braucht. Wenn wir im Sauerland unterwegs sind mit den vielen Berg- und Tälern, also Kirsbe ist in der einen Ecke vom Sauerland, Willingen ist in der anderen Ecke, das sind nur 100 Kilometer dazwischen. Für die 100 Kilometer ohne Autobahn braucht man über 2 Stunden. Ja, also da könnt ihr euch vorstellen, was Autobahnen, Brücken und so wirklich für einen Segen auch sind. Und von den Pässen über die Alpen reden wir mal gar nicht. Ja? In unserem Text heute ist nämlich auch von einem Weg oder einer Straße, Entschuldigung, durch ein unwegsames Gelände die Rede. Und die Straße ist natürlich nicht für LKWs gedacht, um unseren Konsum und unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, sondern die Straße, auf der Straße macht sich Gott persönlich auf den Weg. Und da möchte ich jetzt lesen aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Und ich hoffe, dass es klappt mit dem Links. Ja, es tut mir leid, ich habe das ein bisschen falsch formatiert mit dem Kontrast. Der ist nicht so ganz zu sehen, aber ich lese es auch vor und ihr könnt es auch gerne in euren eigenen Bibeln nachlesen. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. So spricht euer Gott: Tröstet, ja tröstet mein Volk. ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, alle Welt wird ihn sehen, so hat er selbst es angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus, ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit sich, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Jesaja hat diesen Text um das Jahr 700 vor Christus rum geschrieben. Das waren etwa 120 Jahre vor den Ereignissen, um die es hier in dem Text geht. Also vor der Zerstörung Jerusalems und ungefähr 200 Jahre vor der Rückkehr aus dem Exil der Juden aus Babylon. Um das zu verdeutlichen, das ist so, wie wenn heute ein Prophet aufstehen würde, der im Detail Dinge vorhersagt, die im Jahr 2150, 2200 passieren würden. Das ist für uns furchtbar weit weg und so war es für die Leute damals auch. Ja? Aber es war ja nicht nur eine Voraussage von Ereignissen in ferner Zukunft, sondern Jesaja wollte seine Zeitgenossen auch ermutigen, jetzt hier in der Gegenwart gerecht und gottesfürchtig zu leben, in schwierigen Zeiten. Und deswegen möchte ich die Predigt unter die Überschrift stellen, Bahnfrei für Gott, Trost in unsicheren Zeiten. Bahnfrei für Gott, Trost in unsicheren Zeiten. Und der erste Abschnitt, die Verse 1 bis 5, da geht es darum, dass Gott macht sich auf den Weg, um sein Volk zu trösten. Gott macht sich auf den Weg, um sein Volk zu trösten. Wer das Buch Jesaja schon mal gelesen hat, und ich denke, das sind viele von uns, die wissen, dass in Kapitel 6 diese dramatische Berufungsgeschichte von Jesaja berichtet wird, im Tempel, wo er eine Idee von der Herrlichkeit Gottes kriegt und wo Gott ihn zu seinem Dienst beruft. Und jetzt ist das wie eine Erweiterung dieser Berufung. In Kapitel 6 geht es um die Berufung in den Prophetendienst und da ging es vor allen Dingen um Gericht. Da ging es ums Gericht für ein ungehorsames Volk. Und hier wird diese Berufung jetzt erweitert. Es gibt nicht nur Gericht, es gibt auch Gnade. Das Gericht hat ein Ende. Und das ist ein ganz neuer Ton im Buch. Das fängt ja ganz dramatisch an. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja. Was auch immer euch noch bevorsteht und für die Zeitgenossen Jesajas war ja schon das Gericht noch in der Zukunft. Ja? Und danach, sagt aber jetzt schon Jesaja, danach wird auch wieder Gnade kommen. Was immer auch noch kommt, Gott hat einen guten Plan der Erlösung und der Vergebung für euch. Tröstet, heißt es in Vers 1, ermutigt oder redet freundlich, je nach Übersetzung in Vers 2. Das spricht zu Menschen, die von den Umständen, wenn sie in ihre Welt geguckt haben, total gelähmt und niedergeschlagen, verzagt und ängstlich sind. Dieser Bruch in dem Buch, in Jesaja, ist so deutlich, dass es ein paar schlaue Theologen gegeben hat und auch immer noch gibt, die behaupten, das ist ein ganz neues Buch. Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir bisher in Jesaja gelesen haben. Das ist ein neuer Prophet, ein sogenannter zweiter Jesaja oder Deutero-Jesaja. Aber ich denke, es gibt tatsächlich keine guten Argumente dafür. Im Gegenteil, viele gute Gründe sprechen für eine Einheit des ganzen Jesaja-Buchs. Und ich habe euch mal ein Bild von einer Qumran-Rolle mitgebracht, einer Schriftrolle, die in Qumran am Toten Meer gefunden worden ist. Eine der wenigen Rollen, vielleicht sogar die einzige, die ein ganzes langes Buch wie Jesaja von A bis Z erhalten hat. Und zwar aus dem Jahr ungefähr 125 vor Christus. Und hier unten ist der Übergang von Kapitel 39 zu Kapitel 40. Ja? Seht ihr da irgendwie einen Bruch oder dass er jetzt steht und ab hier schreibt der zweite Jesaja oder sowas? Ja? Das ist schon zu der Zeit, 125 vor Christus, als eine Einheit von einem Autor ohne neue Überschrift, ohne auch irgendwie nur einen Absatz oder sowas gesehen worden. Ja? Also das nur als kleine Randbemerkung für die Freunde von biblischer Archäologie und so. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist ja auch das sind Ausdrücke, die kennen wir gut aus der Bibel. Mein Volk, euer Gott, das ist Bundessprache. Das ist das, was Gott immer wieder sagt, ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein, wenn er einen Bund schließt mit seinem Volk. Für einen Juden klingt da sofort, oh, mein Volk, euer Gott, da klingt sofort die Bundessprache ran. Wow, Gott hat im Gericht seinen Bund nicht vergessen. Gott denkt an seinen Bund. Das ist so, wie wir es bei Noah auch schon sehen mit dem Regenbogen, der heute leider ja oft sehr missbraucht wird. Aber Gott denkt an seinen Bund, wenn er den Regenbogen sieht. Und Gott vergisst auch im Gericht seinen Bund nicht. Und was ist jetzt die Botschaft, die Jesaja sagen soll? Es gibt hier drei gute Botschaften, drei gute Nachrichten. Erstens, die Zeit von Sklaverei und Zwangsarbeit im Exil in Babylon ist vorbei. Das zweite ist, eure Schuld ist vergeben, sie ist abbezahlt. Und das dritte ist, sie, also das Volk, sie haben die volle Strafe oder nach manchen Übersetzungen die doppelte Strafe für ihre Schuld empfangen. Das ist total wichtig, auch für alle Eltern von uns. Ja? Strafe oder für die Lehrer unter uns. Strafe hat immer ein Limit. Es gibt keine endlose, unbegrenzte Strafe. Schon bei uns Menschen darf es das nicht geben und bei Gott schon gar nicht. Wenn Eltern oder Lehrer ein Kind bestrafen, was weiß ich, in die Ecke stellen, ich weiß gar nicht, was heute noch erlaubt ist, dann darf das nie ohne zeitliche Begrenzung sein. Die Kinder müssen immer wissen, dann und dann kommst du da auch wieder raus aus deiner Ecke oder aus deiner Auszeit oder was auch immer das ist. Strafe ist gerecht, Strafe ist auch nötig, aber Strafe muss immer ein Limit haben. Irgendwann ist die Schuld abgetragen. Und wenn hier doppelte Strafe steht, als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, wieso doppelte? Ist ja ein bisschen fies, oder? Ist ja unfair. Wieso doppelt? Da hast du einmal schon die Strafe gekriegt, dann kriegst du nochmal eine doppelte obendrauf. Aber die Idee hier ist nicht von einer willkürlichen Verdoppelung der Strafe oder so, sondern einfach, dass das volle Maß der Strafe erreicht ist. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft und eure Schuld ist quitt, ist beglichen jetzt. Also Gott spricht dem Volk jetzt als erstes Trost und Vergebung zu, nach der langen Zeit der Strafe und des Gerichts. Aber es kommt noch besser. Es ist nicht nur, okay, euch ist die Schuld vergeben, sondern Gott selbst macht sich auf den Weg. Und er sagt, bahnt den Weg durch die Wüste. Ist ja ein verrücktes Bild eigentlich, oder? Bahnt den Weg durch die Wüste. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste unterwegs war, aber Wüste spricht ja eigentlich dafür, dass man sich gerne in der Wüste verirrt irgendwie, ne? Und dann verloren geht und verdurstet oder so. Also ein Weg durch die Wüste bahnen ist ja schon irgendwie ein komisches Bild. Und hier ist es jetzt Gott persönlich, der kommt und für den wir den Weg vorbereiten sollen. Also ganz hoher Besuch. Wir haben das in Asien öfters erlebt, hoher Besuch. Wenn der kommt, wird immer viel vorbereitet. Vor 10 Jahren kam Barack Obama nach Myanmar zum ersten Staatsbesuch dort. Und wir haben das erlebt, was da ein Gedöns gemacht wird für so einen Staatsbesuch, ist unglaublich. Da kam eine komplette, ich glaube sogar mehrere Flugzeugladungen mit den ganzen Fahrzeugen allein. Der hat ja diese berühmte Limousine, das Biest nennen sie die, das Tier, das Vieh irgendwie, weil die so wuchtig und so, da ist ja alles Mögliche drin in diesem Auto. Und es kommen nicht eine, sondern zwei davon. Die fahren dann auch hintereinander in einem Konvoi, damit man nie weiß, in welchem von den beiden er sitzt. So, dann sind zwei von diesen Wahnsinns-Mega-Limousinen und dann noch ein Auto für Kommunikation, extra Ambulanz, also ein Krankenwagen, das ist ein Krankenhaus auf vier Rädern, ja, und eine ganze Batterie an Secret Service, an Geheimdienstmitarbeitern, die haben bei uns in Yangon ein komplettes 5-Sterne-Luxushotel gemietet, das komplette Hotel mit ich weiß nicht wie viel 100 Zimmern, und haben das dann zum Hauptquartier für ihren Präsidenten, dafür ihren Stab gemacht. 2 Tage war der da, ja. Also dieser Aufwand getrieben für einen 2-tägigen Staatsbesuch. Oder ein Jahr davor haben sie für einen anderen großen Besuch bei uns in Yangon die Strecke vom Flughafen zu dem Übernachtungsort 7 Kilometer komplett neu asphaltiert. Sonst haben sie das nicht so für nötig gehalten, sonst sind die Straßen da nicht so doll, ja. Aber für diesen Besuch haben sie 7 Kilometer vierspurige Straße komplett neu asphaltiert. Wer kam? Ein Zahn von Buddha. Ja, also ein Zahn, eine Reliquie, eine Zahnreliquie von Buddha wurde von Peking ausgeliehen, damit auch die Buddhisten bei uns im Land mal sich den Zahn von Buddha angucken können. Für den Zahn, damit der nicht so durchgeschüttelt wird, der Arme, haben sie extra 7 Kilometer vierspurige Straße asphaltiert. Als die dann für 16 Tage bei uns in der Stadt zu Besuch waren, haben die Leute Hunderttausende, vielleicht waren es Millionen Leute, Tag und Nacht 24 Stunden angestanden. Das war wie bei der Queen jetzt bei der Beerdigung, dass die Leute 24 Stunden angestanden haben, nur um einen Blick auf diesen Zahn werfen zu können. Und das war noch nicht alles. Bei der Queen haben sie nur den Blick drauf geworfen. Bei dem Zahn haben die unendliche Summen an Geld, Millionenbeträge, also auch in Euro Millionenbeträge, an Bargeld und an Juwelen, an Schmuck. Die haben ihre Ringe abgezogen, ihre Ketten abgezogen und vor diesen Zahn abgelegt. Da sind zig Millionen zusammengekommen. Also ziemlich viel Aufwand für so einen Besuch. Ja? Aber in unserem Text geht es um einen ganz anderen Besuch. Hier geht es darum, dass Gott uns besucht. Hier geht es darum, dass Gott selbst sich auf den Weg macht und für alle sichtbar. In Vers 5 heißt es, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, alle Welt wird ihn sehen, so hat er es selbst angekündigt. Und die Stimme ruft jetzt hier dazu auf, den Weg zu bereiten. Das ist unsere Aufgabe. Und hier heißt es ja, bereitet dem Herrn. Das heißt, da ist nicht nur der Jesaja gemeint, da sind wir alle mit gemeint, da ist das Volk mit gemeint, das Volk Gottes. Gott macht sich auf den Weg, sein Volk zu trösten, aber wir haben die Aufgabe, den Weg vorzubereiten, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Brücken zu bauen, Barrieren zu überwinden. Man könnte sagen, für den Besuch Gottes den roten Teppich auszurollen, ja? Dass Gott willkommen ist, dass Gott kommen kann. Und wir haben es in der Lesung gehört, Johannes der Täufer ist einer dieser Vorläufer, einer dieser Wegbereiter. Und Johannes hat ja den Text auch selber schon auf sich bezogen. Das ist ja keine Idee, die später erst da reingelesen worden ist. Der Johannes hat gesagt, ja, ich bin diese Stimme, die den Weg Gottes vorbereitet. Und das Kommen Gottes, was Johannes vorbereitet hat, war natürlich nochmal ganz anders als das, was Jesaja erstmal mit dem Exil im Blick hatte. Und heute reden wir nochmal von einem anderen Kommen. Wir hatten es gerade auch schon in der Einleitung gehört, Jesus wird wiederkommen und wir haben den Weg vorzubereiten. Gott kommt immer wieder, macht sich immer wieder auf den Weg, um sein Volk zu trösten. Und das sind gnädige Besuche Gottes. Das sind Besuche trotz unserer Schuld. Und das ist jetzt egal, ob das zur Zeit Jesajas die Assyrer oder die Babylonier waren oder zur Zeit Jesu, als die Römer das Land besetzt hatten. In unsicheren Zeiten macht Gott sich immer und immer wieder auf den Weg zu seinem Volk, um sein Volk zu trösten. Fällt euch was auf? Haben wir heute unsichere Zeiten? Ich denke schon, ja. Das haben wir auch heute nötig, diesen Trost in unruhigen Zeiten. Und ich denke, unsere Zeiten sind ganz bestimmt nicht weniger unruhig als die damals, wahrscheinlich eher mehr. Viele Menschen, viele Christen auch, sind heute total verunsichert einfach. Wir hatten erst Corona, dann hatten wir einen Ukraine-Krieg, jetzt haben wir Wirtschaftskrise, Inflation, was weiß ich, ihr wisst es alles, ich brauche es nicht nochmal sagen, ihr hört schon mehr als genug in der Zeitung und von den Dauerkrisen, Klima und Flüchtlinge und was weiß ich, brauchen wir gar nicht reden. Die Welt scheint total aus den Fugen geraten zu sein und die Regierenden, das ist das Schlimme, die scheinen total überfordert damit zu sein. Da hat ja keiner, also ich möchte auch nicht in der Regierung sitzen, muss ich sagen. Also ich weiß, wüsste auch nicht, ich habe auch keine Antworten auf diese ganzen Dinge. Und ich habe jetzt gelernt, dazu gibt es sogar ein Wort. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von VUCA gehört habt. Also, Entschuldigung, das Leben in der VUCA-Welt. VUCA ist die Abkürzung, die ersten Buchstaben von den englischen Begriffen Volatility, das heißt Unbeständigkeit praktisch, Uncertainty, Unsicherheit. Das C ist für Complexity, Komplexität und das A ist für Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Das sind die Dinge, die unsere Welt heute prägen, oder? Ja? Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Ich finde, das beschreibt unsere Zeit ziemlich gut. Und es ist halt so, dass das irgendwie nichts mehr feststeht. Das, was gestern noch wahr war, ist heute schon wieder in Frage gestellt. Und alles ist sehr komplex, alles ist mehrdeutig, alles ist unbeständig, das macht uns unsicher, das macht uns Angst. Advent in einer VUCA-Welt heißt jetzt, dass Gott sich auch heute auf den Weg macht in unsere unsichere und unbeständige VUCA-Welt, um uns zu trösten, um uns zu begegnen, um dich und mich zu trösten. Und jetzt ist die gute Nachricht. Gott wird nämlich von der VUCA-Welt nicht überrascht. Und anders als unsere Regierenden ist Gott auch nicht überfordert damit. Ja? Sondern Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat einen Plan. Und wenn die VUCA-Welt, wenn diese Welt, wenn der Blick in die Nachrichten oder in die Schlagzeilen der Tageszeitung dir Angst machen, willkommen im Club, die macht uns allen Angst wahrscheinlich, aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns trösten will und dass Gott den Blick über die Schlagzeilen hinaus hat. Jesus kam einmal als Baby nach Bethlehem, das feiern wir jetzt im Advent, aber er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen als Herrscher, als Richter, um diese Welt komplett zu erneuern. Und auch wenn wir es noch nicht sehen können, wissen wir genau, dass er kommen wird. Das steht hier im Vers 5. Der Herr selbst hat es gesagt, wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, alle Welt wird ihn sehen. Und das ist ein riesiger Trost in unseren unsicheren Zeiten heute. Und unsere Aufgabe ist es, seinen Weg vorzubereiten, sein Kommen vorzubereiten. Und mit diesem Trost wiederum können wir uns jetzt auf den Weg in diese verrückte VUCA-Welt draußen machen und können den Trost weitergeben, zu den Menschen, die ja nicht weniger Angst haben. Wenn uns das schon Angst macht, obwohl wir diese Hoffnung haben, wie viel mehr sind die Leute, die diese Hoffnung nicht haben, ja verunsichert und ängstlich. Aber für die haben wir halt eine gute Nachricht. Und wir als von Gott Getröstete können durch diese VUCA-Wüste hindurch den Weg für Gottes Kommen vorbereiten, Hindernisse aus dem Weg räumen, Barrieren überwinden, Brücken bauen, damit Menschen diesen Trost finden. Und davon hat Paulus geschrieben in 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Da schreibt er auch von Trost. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Der zweite Abschnitt in unserem Text ist in den Versen 6 bis 8, vergängliche Menschen und ewiges Wort. Also wir haben uns gerade angesehen, wie Gott sich auf den Weg macht und wie er nicht zu stoppen ist, wie er unaufhaltsam auf dem Weg ist. Keine Wüste, kein Berg, kein Tal kann ihn stoppen. Aber jetzt kommt eine zweite Stimme und die ruft wieder, verkündige, predige. Gott ruft hier seinen Propheten Jesaja zur Verkündigung auf. Aber Jesaja weiß gar nicht, was soll ich denn reden, was soll ich denn predigen? Und dann gibt Gott ihm die Botschaft, dass der Mensch genauso vergänglich ist wie Blumen und Gras. Der Mensch ist nämlich im Gegensatz zu Gott sehr leicht zu stoppen. Ja, der ist nämlich sehr zerbrechlich und sehr vergänglich. Die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen, so steht es in vielen Übersetzungen. Schönheit ist hier nicht ganz korrekt. Eigentlich steht da so ein Wort wie Güte, Gnade, Freundlichkeit, kann man auch mit Loyalität, Treue, Hingabe übersetzen. Luther-Übersetzung hat Güte. Die gute Nachricht sagt, auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Also hier ist nicht so sehr von unserer äußeren Schönheit die Rede, die auch sehr vergänglich ist. Ein ehrlicher Blick in den Spiegel jeden Morgen, also mir geht es jedenfalls so. Aber hier geht es mehr um unsere Zuverlässigkeit, um unsere Geduld, um unsere Beständigkeit. Gerade auch in Beziehungen zu Menschen und zu Gott. Die ist nämlich auch sehr vergänglich. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Also Israel in der Wüste, wie oft sie immer wieder gemurrt haben, immer wieder, lasst uns doch nach Ägypten zurück. Richter, die Könige. Wie schnell vergänglich sind diese kurzen Phasen des Gehorsams und der Nachfolge und wie schnell fallen wir wieder zurück. Und wenn wir ehrlich sind, ich jedenfalls, wenn wir in den geistlichen Spiegel gucken, ist es da auch nicht sehr weit mit her. Da sind wir genauso, dass wir immer wieder in alte Muster zurückfallen und unsere Treue und unsere Zuverlässigkeit genauso vergänglich ist wie Gras. Also, dass Gras vergänglich ist, haben wir letztes Jahr gemerkt, bei uns im Garten. Das Wasser war so knapp, wir wollten auch nicht den Rasen sprengen, also haben wir ihn einfach vor sich hin vertrocknen lassen. Und irgendwann musste man nicht mehr mähen und irgendwann war es dann alles nur noch braun. Also Pflanzen verdorren sehr leicht und sehr schnell, besonders in der Obhut von Leuten wie mir, die keinen besonders grünen Daumen haben. Ein Freund von mir hat sogar mal geschafft, einen Kaktus vertrocknen zu lassen. Vor allen Dingen, wenn die äußeren Bedingungen nicht stimmen. Ein bisschen zu viel Wasser, zu viel oder zu wenig Licht, ja, der falsche Boden, irgendwas und zack, vertrocknet alles. Ist alles sehr zerbrechlich. Und es ist interessant, in Versen 7 und 8 hier, da ist das wortwörtlich, die fangen gleich an. Ja, da geht es darum, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Das ist wie so ein Refrain in den zwei Versen. Aber jeweils der zweite Halbsatz ist unterschiedlich. In Vers 7 heißt es, da gibt es den Grund der Vergänglichkeit an, denn der Herr lässt seinen Atem darüber wehen. Ja, das Gras ist vergänglich, denn der Grund, der Herr lässt seinen Atem darüber wehen. Wie das Gras nicht gegen diesen heißen Wüstenwind oder gegen unsere Trockenheit angehen kann, So können auch Menschen nichts dagegen tun, Gottes Wirken aufzuhalten. In Vers 8 wiederholt jetzt den gleichen Vers wieder. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Dann kommt aber ein Aber. Aber das Wort Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Hier wird der Kontrast aufgezeigt. Der Kontrast zwischen unserer Vergänglichkeit und Gottes Ewigkeit. Und nicht nur Gottes Ewigkeit, sondern auch, dass sein Wort und seine Zusagen ewig gültig sind und ewig Bestand haben. Ist das jetzt eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht, könnte man sich überlegen. Ja, kann man so und so sehen. Ja, also für manche sagen, oh Mann, je älter wir spüren, umso mehr zwickt es und zwackt es hier und da und wir merken unsere Vergänglichkeit an allen Ecken. Das ist doch nicht besonders tröstlich, oder? Aber doch, es ist tröstlich. Was ist tröstlich hier? Der Trost ist auf der einen Seite, dass dieser ewige Gott uns in unserer Vergänglichkeit liebt und dass er sich auf den Weg macht zu uns, um uns zu trösten. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, um uns zu retten. In unserer Vergänglichkeit, in unserer Zerbrechlichkeit, trotz unserer Untreue. Und zu wem sonst sollten wir uns halten? Ja? In unserer Zerbrechlichkeit, in so einer verrückten VUCA-Welt, wo sonst sollten wir hinkommen, so wie Petrus es gesagt hat, du hast Worte des ewigen Lebens. Ja? Später, oder dann gibt es hier noch einen zweiten Grund, warum diese Verse tröstlich sind. Und Jesaja kommt später ein paar Kapitel weiter nochmal auf genau das zurück. Da sind genau die gleichen Ausdrücke gebraucht hier. In Kapitel 51, 12, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Das ist nämlich die andere gute Nachricht. Nicht nur wir sind vergänglich, sondern auch die anderen Menschen. Auch die Menschen, die uns so viel Probleme machen. Auch unsere Gegner, auch die Babylonier. Auch die können Gottes Atem nicht widerstehen und Gottes Wirken. Zur Zeit Jesajas waren die Babylonier und Assyrer scheinbar unerschütterliche Weltreiche. Die standen fest wie Beton. Und da hat man, und heute kennt man die aus dem Geschichtsbuch. Es sind noch ein paar Ruinen in der Wüste irgendwo zu sehen. Später kamen die römischen Kaiser, Napoleon, Hitler, der Kommunismus. Das kennen wir alles aus den Geschichtsbüchern heute nur noch. Und auch die Putins. Und auch die Xi Jinpings und auch die Kim Jong-uns und all die anderen scheinbar so mächtigen Machthaber unserer Welt werden Gott nicht widerstehen können. Das ist unser Trost in unsicheren Zeiten. Der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat, Entschuldigung, das habe ich euch vorenthalten, Jesaja 51, genau. Also Gustav Heinemann hat mal auf dem Evangelischen Kirchentag 1950, das gesagt 1950, fünf Jahre nach der Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg, ja, wo auch einer, der sich selbst sehr wichtig gehalten hat, gedacht hat, unser Reich bleibt 1000 Jahre bestehen, nach 12 Jahren war es vorbei. Da sagt Gustav Heinemann, unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und dieser Herr, der kommt, der wird jetzt in dem letzten Abschnitt von unserem Text vorgestellt. Gott kommt nämlich als starker Held und als guter Hirte. Jetzt wird Jerusalem aufgefordert, sinnbildlich auf einen hohen Berg aufzusteigen und ohne Furcht laut eine Freudenbotschaft zu verkündigen. Jerusalem wird hier zweimal Freudenbotin genannt. Ja, die Städte im Hebräischen sind immer feminin, das sind immer Frauen. Und das ist dann eine Freudenbotin. In der griechischen Übersetzung vom Alten Testament steht da Evangelistin. Ja? Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Da wird hier Jerusalem zur Evangelistin. Was ist denn das Evangelium? Was ist denn jetzt die gute Botschaft hier? Zuerst steht da, seht, da ist euer Gott. Die gute Botschaft ist Gott. Nichts anderes erstmal. Nicht, was Gott tut oder macht oder was kommt oder so. Die gute Botschaft ist erstmal Gott. Gott ist das Evangelium. Gott kommt, Gott ist da, Gott ist das Evangelium. Und wie wird Gott hier beschrieben? In den Versen 10 und 11 sind zwei Sachen, wie er beschrieben wird. Zuerst als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft oder mit starkem Arm. Power, Superman. Gott ist stark, Gott hat Power, Gott hat Macht. Gott ist mächtiger, stärker als Babylon. Stärker als die VUCA-Welt. Gott ist der Sieger. Und dann wechselt Jesaja aber zu einem anderen Bild. Dann kommt auf einmal der Hirte. Und da ist Gott nämlich der gute Hirte, der die Lämmer auf dem Arm trägt und die Mutterschafe behutsam leitet. Gott kommt als beides, als der siegreiche Herr und mächtige König und als sanfter Hirte gleichzeitig. Und das Interessante ist hier, der starke Arm, der in Vers 10 die Feinde besiegt, ist der gleiche Arm, der im nächsten Vers die Lämmer trägt auf seinem Arm. Ja? Und beides stimmt. Gottes Kraft und Gottes Sanftmut und seine Liebe zu uns. Und das ist jetzt die gute Nachricht, dass Gott selber kommt, dass er der starke Held ist, der seine Feinde besiegt, aber dass er auch der gute Hirte für sein Volk ist. Und so, denke ich, können wir auch in dieser Adventszeit jetzt getröstet sein, dass Gott selbst zu uns kommt, in Jesus zu uns kam und wiederkommen wird. Und das steht fest. Der starke Arm, mit dem er über alle Feinde siegen wird, ist der gleiche starke Arm, der uns als seine Kinder, als seine Schafe trägt, auch durch eine verrückte Welt. Bahnfrei für Gott, Trost in unsicheren Zeiten. Das ist das Thema von diesem Text. Wir haben gesehen, dass Gott sich auf den Weg macht, um sein Volk zu trösten. Auch wenn wir vergänglich und zerbrechlich sind, ist Gott ewig. Und seine Zusagen sind ewig und haben ewig Bestand. Und dieser ewige Gott kommt gleichzeitig als starker Held und als guter Hirte. Und so getröstet können wir, denke ich, zuversichtlich auch in unsere unsichere Zeit und Welt gehen und können diesen Trost, den wir selber von Gott empfangen, auch an andere weitergeben. Gott ist unterwegs zu den Menschen. Lasst uns für ihn Wegbereiter sein. Amen. Machen wir noch eine Gebetsgemeinschaft jetzt zusammen?